lese uns die ersten 7 Verse aus dem 14. Kapitel des Propheten Sacharja unter dem Thema die gänzliche Befreiung oder der Befreiungstag Jerusalems. Siehe, es kommt dem Herrn die Zeit, dass man deinen Raub austeilen wird in dir. Denn ich werde alle Heiden wieder Jerusalem sammeln zum Streit, und die Stadt wird gewonnen, die Häuser geplündert, die Weiber geschändet werden, und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, und das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und streiten wieder diese Heiden, gleich wie er zu streiten pflegt zur Zeit des Streites. Und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberge, der vor Jerusalem liegt, gegen Morgen. Und der Ölberg wird sich mitten in zwei spalten, vom Aufgang bis zum Niedergang, sehr weit voneinander, dass sich eine Hälfte des Berges gegen Mitternacht und die andere gegen Mittag geben wird. Und ihr werdet fliehen in solchem Tal zwischen meinen Bergen, denn das Tal zwischen den Bergen wird nahe hinanreichen an Azel, und werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten flohet, vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs Judas. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Zu der Zeit wird kein Licht sein, sondern Kälte und Frost, und wird ein Tag sein, der dem Herrn bekannt ist, weder Tag noch Nacht, und um den Abend wird es Licht sein. Hier wird also beschrieben, dass es nochmal einen Generalangriff geben wird auf die Stadt Jerusalem, den Sitz des Königs aller Könige, die erwählte Stadt des lebendigen Gottes, durch die er sein Heil offenbar gemacht hat und offenbar macht und die Heilsgeschichte von dort aus führt in alle Lande, aber mit dem Resultat, dass diese Stadt nicht gänzlich wieder untergeht, auch nicht alle Leute aus dieser Stadt vertrieben werden, sondern es bleibt der Überrest bestehen. Die Zeit der Heiden ist dann ein für allemal über dieser Stadt abgelaufen. In der Zwischenzeit, wir müssen ja immer wieder bedenken, dass diese Prophetie 600 Jahre vor der Geburt Jesu Christi gegeben worden ist, also dem Volk Israel mit auf den Weg in die Trübsal, aus der Trübsal, wieder in die Trübsal, lange Zeit ohne Königtum und dann bis zur Rückführung gegeben ist. Aber zwischenzeitlich ist ja auch die Gnade erschienen in dieser Welt und die Jünger wurden auch darauf aufmerksam gemacht, dass es nochmal eine trübselige Zeit geben wird nach ihnen, die aber so enden wird, dass die Heiden nicht mehr Machthaber über den geistlichen Sitz des lebendigen Gottes hier auf Erden sein dürfen. So steht es auch in Lukas 21, als die Jünger ja fragten, wie das zugehen wird am Ende der Zeiten, und natürlich auch kurz darauf, schon 70 nach Christus, die große Zerstörung von Jerusalem. Wenn ihr sehen werdet, ab Vers 20, Jerusalem belagert mit einem Heer, so merkte, dass herbeigekommen ist seine Verwüstung. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe auf das Gebirge. Und wer drinnen ist, der weiche heraus. Und wer auf dem Lande ist, der komme nicht hinein. Denn das sind die Tage der Rache, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Weh aber den Schwangeren und Säugerinnen in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und ein Zorn über dies Volk. Und sie werden fallen durch das Schwert des Schärfe und gefangen geführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden. Aber dann kommt noch dieser entscheidende Punkt dahinterher, nur bis zu einer bestimmten Zeit. Nämlich zertreten werden von den Heiden, bis dass der Heidenzeit erfüllt wird. Es gibt also einen Punkt, wo Gott sagt, bis hierher und nicht weiter. Jerusalem wurde immer zertreten Und zwar, wenn Jerusalem freigegeben war aufgrund des Ungehorsams derer, die dort wohnten, das ist auch mit unserem persönlichen Aufgabenbereich so, wenn Gott uns einen Aufgabenbereich gegeben hat und wir ihn nicht in Treue beinhalten, dann werden sofort die Feinde darüber herfallen, wenn wir zurückweichen müssen und werden unseren Aufgabenbereich verwüsten, jedenfalls den Versuch zu unternehmen. Und wenn Gott unseren Aufgabenbereich uns nicht erhalten würde aus seiner Barmherzigkeit, würden wir ihn nicht mehr einnehmen können, nachdem wir Buße getan haben. Und wenn Gott nicht darauf geachtet hätte, dass Jerusalem am Ort zu Jerusalem bliebe, dann würde es diese Offenbarungsstätte überhaupt nicht mehr geben. Aber sie wird erhalten auf den Tag hin der Buße des Volkes Israel, damit sie noch vorhanden ist und wieder eingenommen werden kann, diese Stadt, und wieder der Aufgabenbereich versehen werden kann durch den Diener Gottes Israel, bis dass die Zeit der Heiden erfüllt wird. Manche haben sich ja schon groß gefreut, auch 1967, als nach vielen Jahren plötzlich Jerusalem wieder vereint wurde, nach dem Sechstagekrieg, und sagten, jetzt hat das begonnen, dass die Zeit der Heiden erfüllt ist über Jerusalem. Aber wir sehen bis zum heutigen Tag, dass die Zeit der Heiden noch nicht erfüllt sind, denn Heiden werden alle die genannt, die nicht Vertreter Israels sind. Und da wohnen viele in Jerusalem unberechtigterweise, die da gar nicht hingehören, aber die Einfluss gewonnen haben, weil die Hausherren nicht sorgsam mit dem anvertrauten Gut umgegangen sind. Und dadurch breiten sich Fremdkräfte aus, die nicht nur vorübergehend dort wohnen wollen, sondern die Besitzansprüche stellen auf das, was ihnen gar nicht gehört, was Gott einem anderen Diener gegeben hat. Aber der Diener war untreu, und so ist die Gefahr groß, dass er teilen muss, wenn er nicht ausreichend Buße tut. Deswegen ist Israel heute noch in der Frage des Kompromisses, dass sie sagen, können wir nicht Jerusalem internationalisieren? Dann haben wir wenigstens auch unser Teil, und den anderen überlassen wir ein anderes Stück von Jerusalem. Vielleicht kriegen wir dann Frieden. Gott will nicht, dass unser Aufgabenbereich reduziert wird auf ein Minimum und dass wir andere Bereiche dem anderen überlassen. Gott will, dass Israel den ganzen Bereich wieder bekommt, Jerusalem wieder von dem Diener des Volkes, Diener Volk Israel, eingenommen wird und bearbeitet wird. Die Zeit der Heiden geht dann aber zu Ende, wie wir es hier im Propheten Sacharja lesen. Gott selbst wird um Jerusalem streiten, der Kampf wird heiß, er wird groß, und wir sagten uns ja auch in den vorhergehenden Betrachtungen, es ist zugleich eine Aufforderung auch für Juda, für die Menschen aus Israel, sich neu zu entscheiden für den Inhalt von Jerusalem, für die Offenbarung, die in Jerusalem geschehen sind. Auch Juda wird es gelten, wenn es um Jerusalem geht, neu erkennen zu müssen, dass es um die eigene Erlösung bestellt sein muss, um überhaupt in Jerusalem leben zu können. Aber Gott wird so den Kampf führen und leiten, dass die Buße wirksam wird unter seinem Volk und ein Rest, so haben wir gelesen, auch in Jerusalem bleibt. Jerusalem wird nicht mehr in die Hand der Feinde gegeben. Auch dieser Ausblick, und es sind ja alles Ausblicke gewesen für das Volk Israel und sind es immer noch. Und das ist ja so wunderbar und tröstlich, dass der Herr schon mit uns redet, bevor eine bestimmte Situation eintritt. Er redet mit uns schon freundlich und zeigt uns, wie es werden soll, damit wir uns daran ausrichten und auch ermutigen lassen, im Jetzt, im Heute treuer zu werden. Warum beten wir darum, treuer zu werden oder ein Lob in unserem Herzen zu haben? Wir beten deswegen darum, weil wir den Ausblick haben auf das Ende und erkennen, es ist viel herrlicher als das, was wir jetzt haben. Wir hinken hinterher. Wir müssen eine Veränderung haben, damit wir diesem Tag würdig gegenübertreten können, wenn er dann kommt. Das verspüren wir. Und damit diese Herausforderung, der Anreiz da ist, auch eine Veränderung zuzulassen, sprach Gott zu seinem Volk schon Vorschatten auf das Künftige und auch zu uns. Israel, mitten noch im Elend, mitten noch in Trümmern sitzend. Das müssen wir uns bildlich vorstellen. Sie waren zu Jerusalem, alles Schutt, Asche. Tempel war nicht gebaut. Hörten diese Worte. Ihnen wurden diese Worte vorgelesen und deutlich gemacht, so wird es sein. Dieses kaputte Jerusalem, wo keiner drin geblieben ist, wird einst ein Jerusalem wieder sein, wo ihr wohnen werdet. Der Feind wird wohl kommen, aber er wird euch nicht mehr aus dieser Stadt vertreiben können. Denn ich selbst, so spricht der Herr, will streiten für diese Stadt und meine Ehre dort wieder aufrichten. Es wird allerdings ein Tag des großen Gerichtes sein über die Heiden. Es wird zugleich ein Tag der totalen Neuordnung des Gottesdienstes zu Jerusalem sein. Die Vorbereitung dazu haben wir gelesen, diese große Bußbewegung in Israel, damit nicht nur der Ort nachher vorbereitet ist zum Gottesdienst, sondern die, die dann dienen sollen, auch. Die Bußbewegung im Herzen. Und dann wird der Ort geöffnet zum Dienen. Nie umgekehrt. Wir erwarten es oftmals umgekehrt als Kinder Gottes und wollen erst den Ort sehen, wo wir dienen und dann uns zubereiten lassen. Der Herr bereitet uns erst zu und danach zeigt er uns den Platz, wo das Zubereitete tätig werden kann. Und so läuft es auch hier ab unter dem Volke Israel. Ein Tag des Gerichts über die Heiden, ein Tag der Neuordnung des Gottesdienstes zu Jerusalem, ein Tag der tiefen Bekehrung des Überrestes aus Israel, ein Tag der sichtbaren Ankunft des Messias für sein auserwähltes Volk, Dienstvolk. Hier klingen zugleich auch die Worte aus Psalm 119, Vers 67 an. Und da wird dieser Überreste, der das miterlebt, von ganzem Herzen auch sagen können, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich ab. Nun aber halte ich dein Wort. Herr, bevor du mich gedemütigt hast, ging ich meine eigenen Wege. Ich verstand nichts, lesen wir dazu Psalm 73, wo der Psalmist sagt, ich war wie ein Tier vor dir. Ich war wie ein Tier vor dir. Bis ich ins Heiligtum kam und merkte auf das Ende der Dinge, die du bereitet hast, da wurde ich erst vernünftig getröstet und ein Werkzeug in deiner Hand. Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Ja, Israel wird beschämt werden vor dem lebendigen Gott, wenn es das neu sieht, was der Herr eigentlich bereitet und verordnet hat, worin es leben sollte. Und lange Jahre nicht gelebt hat und immer den Irrweg suchte. Aber es hat zur Folge und das Resultat aus dieser Erkenntnis ist ein tiefer und fester neuer Entschluss. Der Entschluss, das Wort Gottes jetzt zu halten. Der Messias ist da, wir wollen ihn ehren, wir wollen nicht mehr weichen, weder zur Rechten noch zur Linken. Die Leiden der Zeit, die sie erlebt haben, rückwirkend, werden sie nicht mehr achten gegen diese Herrlichkeit, die dann vorzufinden ist durch die Gegenwart Jesu und die Herrlichkeit im Dienst an dem Werk Gottes in Jerusalem. Alle Schmerzen der Vergangenheit werden verblassen. Und das meint auch der Apostel Paulus, wenn er in Römer 8, Vers 18 sagt, die Leiden der Zeit sind nichts zu achten gegen die Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Wir sprachen ja von den großen Trübsalen für das Volk Israel und wir erschrecken zugleich, wenn wir das hören, wie stark Gott mit seinem Volk umgeht und in die Trübsal führt. Wir leiden innerlich mit. Wir denken an den Holocaust. Was war das für eine Trübsal? Furchtbar. Elend. Wir schämen uns heute noch darüber. Aber das wird dann heißen, niemand wird mehr daran denken. Diese Leiden sind gar nichts gegen die Größe der Herrlichkeit Gottes, die dann offenbart wird. Da wird ein Holocaust gegen die Herrlichkeit Gottes sowas von niedrig sein, dass man gar nicht mehr dran denkt. Das ist das, was Gott bereitet hat, denen, die ihn suchen, ihn lieben. Und das ist auch das, was der Herr bereitet hat in sich selbst für uns im Blick auf das ewige Leben, auf das himmlische Jerusalem, was uns jetzt alles noch so schwierig erscheint und traurig macht, da werden wir uns schämen, überhaupt darüber geredet zu haben. Wenn wir den Herrn sehen, dann würden wir sagen, ach, wie waren wir doch dumm. Wie irrten wir doch. Wir haben nichts verstanden. Die Herrlichkeit ist so groß, dass alles dagegen verblasst, was je an Erfahrungswerten vorhanden gewesen ist. Und so wird es auch Israel gehen an diesem großen Tag. Israel wird zur Ruhe kommen. Wer die Herrlichkeit Gottes schaut, wird still. Er wird still. Er wird nichts mehr sagen, weil alles gesagt wird von dem, der die Herrlichkeit ist. Und die so wohltut, so beruhigend, ruhiger kann man nicht mehr werden. Es wird still im Herzen. Es wird still in der Umgebung. Alle Welt, so heißt es, sei stille vor dem Herrn. Wenn er handelt, dann sind wir zur Ruhe gebracht. Auch Israel kommt zu dieser wunderbaren Ruhe. Es wird sich dann das Wort erfüllen, gänzlich erfüllen, was schon den Hirten auf den Feldern, Hirtenfeldern zu Bethlehem zugerufen worden ist durch die Engelschar bei der Geburt des Heilandes. Sie sagten, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Das wird dann erfüllt. Frieden auf Erden. Noch leben wir in dem Wunsch, dass Friede auf Erden geschieht. Aber dann wird es greifbar sein. Frieden auf Erden. Wir lesen ja, dass kein Schade mehr um den heiligen Berg Gottes geschehen kann. Ruhe und Frieden. Keine Aggression, kein Hass, keine Ablehnung, kein Streit, kein Überfall. Ruhe, Frieden auf Erden. Das ist dann die Erfüllung. Israel sollte das im Vorblick schon im Glauben erfassen. Das kommt auf uns zu. Dann wollen wir auch uns nicht an dem Schutt aufhalten und darüber weinen, sondern wir wollen freudig und fröhlich diesen verordneten Dienst tun, den Tempel wieder aufzurichten. Der Tag des Herrn wird Israel wieder in das Recht seiner Berufung setzen, in das Recht seiner Berufung. Was die Heiden, dem Volk Israel, am geistlichen Gut und materiellen Gut suchten, streitig zu machen, wird total zurückgebracht und erstattet werden. Denn im Römerbrief schrieb der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist in Kapitel 11, Vers 29, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Israel wird wieder so hergestellt und so beschenkt und wieder eingesetzt, wie sich das der Herr vorgenommen hatte in seiner ersten Berufung. Und die Heiden werden staunen. Auch die, ich sage es mal so, für uns heute verständlich, die christianisierten Heiden, die nicht zur Gemeinde Jesu direkt gehören, aber sich einen christlichen Anstrich gegeben haben und wollten alle Rechte für das Volk Israel auf sich übertragen. Sie werden staunen, dass sie alles loswerden und müssen es wieder dem Volk überlassen, dem es auch zugehört. Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Denn gleicherweise wie auch ihr einst, so schreibt der Apostel hier, nicht habt geglaubt an Gott, nun aber Barmherzigkeit überkommen habt durch ihren Unglauben, so haben auch jene jetzt nicht wollen glauben an die Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, auf dass sie auch Barmherzigkeit empfangen. Und in den Versen zuvor, nach dem Evangelium sind sie zwar noch Feinde um euretwillen, aber nach der Wahl sind sie Geliebte um der Väter willen. Und dann kommt dieser wichtige Satz, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Israel wird wieder als das Segensvolk eingesetzt werden und ihm wird der Raub durch die Nationen zurückerstattet werden. Der Herr bekennt sich neu zu den Seinen, zu seinem Bund, zu seinem Volk. Lesen wir dazu auch Jesaja 66, Vers 22, 23. Denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir stehen, spricht der Herr, so soll auch euer Same und Name stehen, feststehen. Alles Fleisch wird einen Neumond, das heißt einen Monat nach dem anderen, und an einem Sabbat nach dem anderen, von Woche zu Woche kommen, anzubeten vor mir, spricht der Herr. So wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir stehen, wird auch mein Volk wieder festgegründet vor mir stehen und anbeten, Gottesdienst üben, von Monat zu Monat, von Woche zu Woche. Die Befreiung durch den Tag des Herrn wird den heidnischen Mächten alle Vollmachten nehmen, die sie bisher ausgeübt haben, auch über Israel und untereinander. Israel dagegen wird alle Vollmachten des Segens empfangen. Schlagen wir wieder einmal Malachi 3 auf. Es sind ja alles Parallelaussagen, die diese wichtigen Ereignisse unterstützen und auch darauf hinweisen. Da wird von diesem letzten Gericht gesprochen, von diesem Tag des Herrn, wenn er kommt. Ab Vers 19, siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und wird ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen. Alle Vollmachten werden den heidnischen Kräften genommen, die sie vorübergehend bis auf diesen Tag hatten. Euch aber, jetzt kommt das Gegenstück zu Israel, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Asche unter euren Füßen werden des Tages, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Also, alle Vollmachten der heidnischen Nationen werden weggenommen. Sie werden nichts mehr ausrichten können nach ihren Sinnen, nichts Böses mehr vollführen können und alle Segnungen werden dem Dienstvolk und den Menschen, die Gott fürchten, zugeteilt werden. Diese Zeit kommt auch mit dem überein, was in Offenbarung 16, Vers 17 steht, wo die siebte Zornesschale, die Zornesschale Gottes über das Reich des Antichristen ausgeschüttet wird. Offenbarung 16, 17. Und der siebte Engel goss aus seine Schale in die Luft, und es ging aus eine Stimme vom Himmel aus dem Stuhl, die sprach: Es ist geschehen. So wie dieses vollbracht, dass Jesus am Kreuz über Sünde, Tod und Teufel ausrief, so wird hier dieses vollbracht, es ist geschehen, auch über die heidnischen, über die äußeren Kräfte, die vom Satan gesteuert wurden, ausgerufen. Es ist geschehen, die Befreiung ist da. Es ist vollbracht, die innere Befreiung ist da. Es ist geschehen, die äußere Befreiung ist total da. Das ist dasselbe Wort und Ereignis, nur auch für das Äußere im Vollzug. Wir merken das ja auch in unserem Leben. Innen sind wir Kinder Gottes wiedergeboren, aber der Vollzug nach außen hinkt hinterher. Aber der Apostel Paulus schreibt von sich, dieses Hinterherhinken soll eines Tages auch beendet sein. Ich jage ihm nach, dass ich es ergreifen möchte. Und wenn ich dann beim Herrn bin, bin ich auch äußerlich vollkommen. Da haftet mir nichts Unvollkommenes mehr an. Also das vollbracht am Kreuz, innere Erneuerung, Sieg über Sünde, über Satan, über Tod. Es ist geschehen, Sieg auch über den äußeren Vollzug. Auch hier hat jetzt die Deckungsgleichheit stattgefunden mit dem, was bereits auf Golgatha geschehen ist. Und es wurden Stimmen und Donner und Blitze und ward ein großes Erdbeben, wie solches noch nie gewesen ist, seit es Menschen auf dieser Erde gab und gibt, solch großes Erdbeben. Also das wird ein Schlussstein gesetzt, ein Schlussschlag unternommen, der dann den Vollzug auch des Äußeren zu dem, was bereits in der Unsichtbarkeit am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, verursacht werden soll. So wie es meistens bei einem, fällt mir gerade ein, da gibt es große Feuerwerke und dann gibt es zum Schluss nochmal so einen richtigen Bums, so einen großen Knall. Dann weiß man, jetzt ist es zu Ende, ja, also so überdimensional großen Knall. Das war jetzt der Schlusspunkt von dem Feuerwerk. Und so wird es dann auch geschehen. Ein Erdbeben, wie es noch nie auf dieser Erde gegeben hat. Wir können uns das gar nicht so richtig vorstellen, was das ist. Denn dort werden die Berge versetzt. Ganze Berge werden zu Tälern werden. Ganz niedrig. Es ist ein gewaltiges Arbeiten in der Erde. Das können wir uns gar nicht, heute noch gar nicht vorstellen. Denn hier steht weiter geschrieben, aus der großen Stadt wurden dann drei Teile. Die Städte der Heiden fielen. Babylon der Großen ward gedacht vor Gott, ihr zu geben den Kelch des Weins von seinem grimmigen Zorn. Und die Inseln entflohen. Manche Inseln wird es gar nicht mehr geben dann, durch das Erdbeben. So stark wird die Erde bewegt sein. Ja? Die Inseln entflohen und keine Berge wurden gefunden. Ein großer Hagel wie ein Zentner fiel vom Himmel auf die Menschen. Und das Tragische dabei ist, dass die Menschen dennoch Gott lästerten über die Plage des Hagels. Denn seine Plage ist sehr groß. Hier wird also der letzte Kampf geführt, der äußere Kampf, dass Jerusalem nie mehr von den Heiden zertreten wird. Von diesem Tag des Herrn wusste ja auch die Urgemeinde schon zu reden. Sie wurde durch den Heiligen Geist an diese Zeit schon erinnert. Es kommt der total offenbare Sieg Gottes. Denn als Christen leben wir in der Welt, ohne dass wir von der Welt sind. Wir verspüren, dass hier noch so viel Ungerechtigkeit um uns herum ist und wir lassen uns oft davon täuschen und gängeln, als ob die Ungerechtigkeit wichtig wäre und hätte etwas zu sagen. Und wir fahren darauf ab. Darum steht auch geschrieben, in der Endzeit werden viele Herzen erkalten, wegen der Ungerechtigkeit, die überhand nimmt. Weil sie sich plötzlich damit wieder mehr beschäftigen, als mit dem Sieg des lebendigen Gottes. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Und auch die Gemeinde zu Thessalonik, sie kam ins Schwanken über mancherlei Ereignisse unter ihnen und dachten, entweder sind wir verloren, wir sind nicht dabei an dem Tag Christi, oder es ist jetzt das letzte Gericht. Denn einige sind schon verstorben und wir leben noch hier. Der Apostel Paulus musste sie dann durch den Heiligen Geist trösten und ihnen sagen, sie sollen sich nicht sorgen über die Briefe, die sie bekommen haben, die da beschreiben, dass der Tag des Herrn schon vorhanden ist. Ja? 2. Thessalonicher 2 steht das geschrieben. Von der Zukunft unseres Herrn Jesu Christi und unserer Versammlung zu ihm bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht bald bewegen lasst von eurem Sinn, noch erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Briefe, als von uns gesandt, dass der Tag Christi vorhanden sei. Also da kursierten ja viele Schriften, wie es ja heute auch viele Bücher und des Büchermachens kein Ende ist, umher schon zur Zeit der Urgemeinde, die dann eigene Auslegungen brachten, und damit versuchten die Gemeinde zu verunsichern. Und die Thessalonicher waren auch nicht sicher, ist das jetzt nun ein Brief von Paulus oder nicht? Er klingt ähnlich, aber er sagt uns, dass der Tag des Herrn vorhanden ist. Mit anderen Worten, wir sind nicht bei der Entrückung dabei, sondern wir kommen in das Gericht. Andere sind gestorben, was ist mit ihnen? Dann lesen wir in 1. Thessalonicher 4, wie Paulus ja sagt, seid beruhigt. Lasst euch nicht erschrecken. Wenn der Herr kommt, die Toten in Christo werden auferstehen zuerst und ihr dann mit ihnen ihm entgegengerückt werden. Achtet nicht auf diese Briefe. Aber was wollte ich damit sagen? Das Bewusstsein, dass es so einen Tag geben wird, war in der Urgemeinde auch vorhanden. Gott bringt auch das Äußere. Alles zurecht mit einem riesigen Gerichtsschlag über die Heiden. Und die Frage unter dem Volk Israel natürlich ist und soll auch bleiben, werden wir würdig sein, diesen Tag zu überstehen? Wer bleibt in Jerusalem noch übrig? Wir haben ja auch gelesen, viele werden noch weggeführt. Die Weiber werden geschändet, viele werden getötet. Wer wird bei den Getöteten sein? Wer wird bei denen bleiben, die übrig sind? Das war auch die geistliche Frage bei den Thessalonikern. Zu welcher Richtung gehöre ich? Ich glaube doch an Jesus. Glaube ich wirklich an Jesus? Habe ich ihn aufgenommen? Ja oder nein? Die Entschiedenheit soll in dem Herzen neu gefestigt werden. In dem Bewusstsein, wo man hingehört. Darum diese große Spannung. Denn ein Teil von denen, die noch in Jerusalem sind, werden diese Befriedung nicht mehr miterleben. Sie werden hinweggerafft werden, denn das Gericht geht auch noch zum Schluss über die in Israel, die Gott nicht die Ehre gegeben haben. Allein die Tatsache, dass man nach dem Fleisch ein Israeli ist, rettet nicht vor der Verdammnis, rettet nicht vor dem Gericht. Sondern die Herzenstellung ist das Entscheidende. Und das sollte schon 600 Jahre und 2000 Jahre auf dem Wege bis zu dem Tag im Herzen des Einzelnen bewegt werden können. Auch in den Nachfolgegenerationen. Uns rettet nicht die bloße Tatsache, zum Volk rein äußerlich zu gehören. Wir müssen eine Beziehung zum Herrn. So wie wir es auch in Hosea lesen, wo sie dann rufen, kommt, lasst uns wieder zurückkehren zum Herrn. Er hat uns geschlagen. Er wird uns auch heilen. Er hat uns zerrissen. Er wird uns wieder aufrichten. Das soll in Gang kommen. Das soll auch heute unter dem Volke Israel in Gang kommen, auf diesen Tag hin, des letzten großen Gerichtes. Das geistliche Zentrum, das ja vom Antichristen besetzt wurde zuvor, und also wir sagen noch besetzt wird, wird dann befreit sein. Der Antichrist tritt ja in verschiedenen Schattierungen auf, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und die höchste Potenz seines Auftretens wird ja noch erst kommen, in der Zulassung seines Reiches nach seinem Willen. Wir haben ja gelesen, dass ihm gegeben wird, zu tun, wie er das gerne will. Also das wird ein Reich nach seinem Willen sein, dass er Zeit für eine kurze Zeit aufrichten darf. Er darf tun, was er will, und dadurch wird er entlarvt. Wenn man jemand mal freie Hand gibt, es gibt ja Menschen, die sagen, sie können alles, ja, die halten von sich sehr groß. Und solange sie das sagen, merkt noch keiner, ob das stimmt. Aber wenn man sie dann mal in die Praxis kommen lässt und sagt, ne, wenn du alles kannst, dann mach doch mal das. Dann sieht man, wo die Grenzen sind. Ja, dann wird offenbar, dass sie gar nicht alles können. Und so macht das Gott auch mit dem Satan. Er überlässt ihn eine Zeit seinem Willen in der Praxis, sodass alle erkennen, was der macht, ist total falsch. Ist total schlecht. Das müssen dann alle erkennen. Und so zieht Gott die Menschen in seine Erkenntnis mit hinein und holt aus ihnen das Ja-Wort zum Verderben für das Böse. Er brauchte es nicht, aber er tut es aus Liebe, weil er genauso gut und so wichtig das Ja-Wort nicht zum Verderben aus den Menschen holen will, sondern dadurch das Ja-Wort zu ihm aus Liebe. Er könnte es erzwingen. Er könnte sagen, du hast es zu tun, Ausschluss, ob du es verstehst. Aber Gott ist Liebe. Er handelt anders als wir. Wir sind Menschen der Zeit und wir haben keine Zeit. Und deswegen handeln wir lieblos. Weil alles schnell geregelt werden muss. Und in der Schnelligkeit können wir nicht einladen, sondern müssen bestimmen. Weil das ist unser Problem. Wir haben das Gefühl, keine Zeit zu haben. Das, was wir sehen, muss umgesetzt werden. Und wenn es nicht freiwillig umgesetzt wird, dann mit Zwang. Und das tut Gott nicht. Er lädt ein. Er überführt. Er überführt und zeigt, dass wir ein Ja zum Gericht über das Böse haben müssen. Und er überführt und zeigt, dass wir ein Ja zum Leben in Ewigkeit haben müssen und sollen. Und da arbeitet er an allen Menschen, individuell und an seinem Volk. Also das geistliche Zentrum, das nun vom Antichristen besetzt wurde, wird zu dieser Zeit total befreit. Jerusalem, wo alle Offenbarungen Gottes für Israel gegeben worden sind, der Tempel auch stand, die Erlösung aus den Zwängen der Hölle geschehen ist durch Jesus Christus. Auch die zwei Zeugen, die noch aufstehen werden und in Jerusalem weissagen werden, die und getötet werden und nach 3,5 Tagen auferstehen werden und gen Himmel fahren werden. All das geschah zu Jerusalem. Diese Städte wird wieder total in die Hand Gottes kommen. Aber zuvor ist es der Sitz Satans geworden, der anstelle des Christus angebetet werden will. Ja, Anbetung fordert. Antichristus anstelle von Christus. Es genügt ihm nicht nur zu herrschen, sondern Anbetung ist das Ziel. Anbetung. Und viele, das können wir auch in der Geschichte sehen, Diktatoren, denen genügte es nicht nur zu besitzen, also das heißt zu herrschen, sondern aus diesem heraus kam die Forderung der Anbetung. Wir haben das bei dem Kaiser Domitian gesehen, der sich ausrufen ließ als Gott. Und kein anderer Gott sollte angebetet werden als er. Es genügt nicht nur dann zu herrschen, sondern das Ziel ist die Anbetung. Und die sucht der Satan im Antichristen auch. 2. Thessalonicher 2, Vers 4, lesen wir das ja schon. Also in Folge der ersten Verse, wo daraus hervorging aus dem zweiten Kapitel, dass die Thessalonicher verunsichert waren, ist der Tag des Herrn da oder nicht? Und da heißt es hier, der Satan ist der Mensch der Sünde, ist der Widersacher, er überhebt sich über alles, nicht nur über die Menschen, sondern was Gott bedeutet und was Gottesdienst heißt. So, dass er sich setzt sogar in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Also wir sehen diese Überlagerung, dass genau an dem Ort, wo Gott die Offenbarungen zum Wohl aller Menschen gegeben hat und gibt, sich der Satan setzen will und sagt, ich bin der Eigentliche, den ihr anbeten müsst. Er setzt sich nicht an einen anderen Ort und sucht die Anbetung, sondern genau an dem Ort, wo Anbetung stattfinden soll, wo Anbetung verordnet ist, wo der geöffnete Himmel ist. Da setzt er sich dazwischen und sagt, ich bin es, den ihr anbeten müsst. Ich bin der wahre Gott. Und wir verstehen, dass dieses Endgericht viel stärker und schlimmer ausgehen muss als alle übrigen Gerichte. Weil zu dieser Zeit des Gerichtes etwas am Platz Jerusalems ist, was zuvor in der Stärke noch nie dagewesen ist. Wenn Gott den wahren Gottesdienst fordert von seinem Volk und von denen, die ihn fürchten, das heißt, das Ziel seiner gesamten Arbeit an den Menschen, dann kann er es nicht dulden, dass sich jemand dazwischen stellt, der dieses Ziel für sich beansprucht. Anbetung, Anbetung. Und das Gericht ist dann so total, dass die Zeit der Heiden und alle, die vom Satan geführt worden sind gegen das Volk Gottes, ein für allemal zu Ende ist. Wenn wir im Propheten Sacharja 13, 8 bis 9 von der Läuterung und Prüfung Israels in dieser Zeit zwischen der 69. und 70. Jahrwoche Daniels gelesen haben, dann geht es an dem Tag des Herrn um die Säuberung Jerusalems. Vorher die Läuterung des Volkes, nachher um die Säuberung der Stadt Jerusalem, Säuberung von den Heiden, aber auch von den Ungläubigen, von dem Unglauben unter den Juden. Es geht auch um die Säuberung von dem Unglauben unter den Juden. Die nochmalige Vollmacht der Nationen über diese Stadt darf zunächst bis zu dem Endschlag nochmal zerstören. Und das lässt Gott zu, weil die Säuberung auch vom Unglauben geschehen soll. Nochmal die Plünderung, nochmal die Schändung und 50% der Bürger dieser Stadt können gefangen werden. Also, es geht nicht nur darum, diese Stadt wieder zu befreien, sondern auch den Geist des Unglaubens total daraus zu verbannen. Und das kann ich auch für uns so sagen, Gott arbeitet an uns, um auch den letzten Rest des Unglaubens aus uns herauszuholen. Er lässt uns in viele Situationen hineintappen, bewusst hineintappen, damit wir erkennen, was unsere Wege ausrichten, dass sie uns nämlich Schaden zufügen und dass allein der Glaube an die Wege Gottes uns segnen kann und wird. Darum lässt er uns oft Wege gehen und verhindert das nicht. Und ich habe das früher oft nicht so verstanden. Ich habe gedacht, warum greift der Herr denn nicht ein? Warum lässt er uns denn erst hinfallen, dass es Bein bricht? Er hätte uns doch vorher bewahren können, uns das sagen können, pass auf, du brichst dir das Bein. Es gibt Wege in unserem Leben, die nehmen wir einfach nicht an, wenn sie der Herr uns zuvor sagt. Und ich habe das in der Gemeindearbeit, lernt man das ja sehr stark kennen. Als reisender Evangelist weniger, weil man von Ort zu Ort geht, man hat dort eine Versammlung, kennt die Geschwister nicht, predigt das Wort und geht wieder weg. Aber in der Gemeindearbeit sieht man alle Nuancen und Werdegänge, Jahrzehnte hindurch der Einzelne. Und dann merkt man auch an sich selbst, wie der Mensch ist. Er hört und tut doch nicht. Man muss mit offenen Augen ansehen, wie manche Wege gehen, die ihn schaden. Und kann es nicht verhindern. Trotz aller Reden. Man sieht schon, wo der Schaden einbricht. Und kann es nicht ändern. Und Gott ändert es auch nicht, weil nur durch die Erfahrung des Schadens der Gläubige sich wieder zurückführen lässt. Nicht durch die Bewahrung vor dem Schaden. Wird er bewahrt, erkennt er gar nicht, dass er auf dem falschen Weg war. Er steht auf und er geht dann weiter, vielleicht an einen Nebenader, aber wieder in die falsche Richtung. Erst durch den Schaden wird er wach und lässt sich führen. Oh, wie viel Elend könnte von den Gläubigen abgewendet werden, wenn sie doch willig wären, gleich den Ortswechsel zu machen und gleich auf das Wort zu hören. Aber erst müssen sie oft Schaden leiden. Und so ist das auch hier. Gott muss eingreifen durch starke Gerichte, damit erkannt wird, was Glaube und Unglaube bedeutet. 50%, die Hälfte der Stadt, wird nochmal weggeführt, geschändet, geschlagen, getötet. Damit Glaube in der ganzen Stadt aufblüht und aufwächst. Das ist die Zeit des Angriffs Satans, nachdem er Gott den bewahrten Überrest aus der Wüste zurückgeführt hat und jetzt der Satan diesen versiegelten Überrest nicht erreichen konnte. Der Satan ist natürlich wütend und kehrt zurück zu den anderen, so lesen wir in der Offenbarung, die auch den Glauben an die Gebote Gottes haben und wird sie nochmal überfallen in Jerusalem. Diese Zeit in Offenbarung 12 lesen wir das, Vers 13 bis 17. Das aber noch übrige Volk, das was im Glauben festhielt an dem lebendigen Gott, wird bewahrt werden, wird nicht aus der Stadt vertrieben werden, kann also nicht wieder in die Fremde geschickt werden. Jerusalem ist befreit von der Macht der Heiden. Jerusalem ist jetzt wieder die Stadt Gottes, die Stadt der Wahrheit, die Stadt der Herrlichkeit des Herrn. Jesus Christus kommt selbst neu vom Himmel herab und wird diese heidnischen Mächte zerschlagen und Jerusalem so zu richten, dass die Stadt eine Ehre ist, vor dem himmlischen Vater und die Ehre ausbreitet vor allen Nationen. Wir haben gelesen, seine Füße werden stehen auf dem Ölberg, der vor Jerusalem ist. Er wird selbst den Krieg führen, der Säuberung und der Aufrichtung Jerusalems. Dieser Ölberg wird vor Gewalt des Kampfes Gottes zersprengen, sich teilen, und zugleich eine Flucht für den Überrest, der bewahrt ist, bieten. Das Erscheinen Jesu wird also nicht nur eine Säuberung Jerusalems verursachen, sondern zugleich eine Bewahrung all derer, die zu ihm gehören wollen. Und er wird mit diesem Überrest absolut Besitz von dieser von Gott erwählten Stadt ergreifen. Der Messias setzt nicht nur die Engelscharen ein, wie den Michael, den Kriegsengel. Es gibt ja 7 Engelfürsten. Der eine ist Michael, der an der Spitze der Kriegsheere Gottes steht. Sondern der Messias führt selbst diesen Krieg zum Sieg. Und das entspricht ja auch in der Apostelgeschichte 1,9, die Wiederkehr des Messias, wo es ja heißt, so wie er ihn sieht, gen Himmel fahren, so wird er auch wiederkommen. Und das ist dieser Tag, wo er kommt mit großer Macht und Herrlichkeit, wo dann alle Felsen springen und beben und vor ihm weichen müssen. Das Kommen des Herrn zu diesem ordnenden Streit gegen das Böse wird auch mit kosmischen Ereignissen begleitet. Große Naturgewalten werden in Bewegung gesetzt, so wie wir es ja gelesen haben. Ein Erdbeben, wie es noch nie da gewesen ist, wird die ganze Erde erschüttern und wird gleichsam alles gottlose Wesen so schütteln, dass es sich nicht mehr auf den Füßen halten kann, und wird eine neue Öffnung, die Erdbeben werden eine neue Öffnung zum Leben mit Gott auch im äußeren Vollzug schaffen. Wir wissen, dass auch im Propheten Ezekiel steht ja geschrieben, dadurch ein Brunnen sich öffnet am Berg Jerusalems, ein Brunnen, ein Wasser, das so fruchtbar ist, dass alle Bäume, die da dran stehen, jeden Monat Frucht bringen. 12-mal im Jahr Frucht bringen. Und überall, wo dieses Wasser hinfließt, wird es Fruchtbarkeit, die Fülle geben. Also diese Beben, diese kosmischen Ereignisse, die Naturgewalten, dienen dazu, zugleich ein neues Terrain des Lebens mit Gott auch äußerlich zu schaffen und zu bieten. Nicht nur ein Tal zur Flucht für das übrige Israel, sondern auch eine Plattform des Lebens. Dieses Beben und diese Kriegsummantelung, so möchte ich mal sagen, wird ja mit gewaltigen Ausdrücken dargestellt, zum Beispiel in Joel 4, Vers 14, das ist nicht so ein schweigsamer Kampf, sondern da steht, dass der Herr brüllen wird. Brüllen, das ist ein Gebrüll, das keiner mehr ohrenmäßig ertragen kann, sondern das alles kaputt macht, so ähnlich wie die Töne der Haljas-Posaune die Mauern von Jericho einfallen ließen. Joel 4, Vers 16, und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme lassen hören, dass Himmel und Erde beben werden. Also wir müssen uns das mal so vorstellen, nicht? Wenn die Berge da zusammensinken, ja, und die Erde zerreißt, was das für ein Getöse sein wird. So wird dieser letzte Kampf um Jerusalem zugunsten dieser Stadt und aller Gläubigen und Wiederherstellung Israels geschehen. Dass Himmel und Erde beben werden, aber der Herr wird seinem Volk eine Zuflucht sein und eine Feste den Kindern Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich, der Herr, euer Gott, zu Zion auf meinem heiligen Berg wohne. Alsdann wird Jerusalem heilig sein und kein Fremder mehr durch sie wandeln. Nicht? Wir sehen auch die gewaltig bewahrende Kraft Gottes bei dem Brüllen des Messias und Führen dieses Krieges müssten ja eigentlich alle untergehen. Wo hat denn das Volk Israel, wo haben die Kräfte dagegen anzustehen? Keine. Auch hier ist der Herr wieder der, der alles tut. Er bewahrt selber den Überrest, damit sie bei seinem Brüllen nicht untergehen, sondern leben werden in dieser geheiligten Stadt, wo kein Fremder, kein Unglaube, kein Widersacher gegen den Thron Gottes mehr durchgehen wird. In Jeremia 25 wird das so ausgedrückt. Es handelt sich immer wieder um denselben Tag, ja, um dasselbe Ereignis. Jeremia 25, Vers 30. Du sollst alle diese Worte ihnen weissagen und sprich zu ihnen. Der Herr wird brüllen aus der Höhe. Und seinen Donner wird er hören lassen aus seiner heiligen Wohnung. Er wird brüllen über seine Hürden. Er wird singen ein Lied wie die Weintreter über alle Einwohner des Landes, des Hall erschallen wird bis an der Weltende. Ja, die ganze Erde wird mit hineingezogen in diese letzte Schlacht um Jerusalem. Da wird keine Nation, uninformiert, das ist schon zu schlecht gesagt, sein, sondern keine Nation passiv bleiben können. Sie werden das alle verspüren. Sie werden alle mit hineingezogen werden. Der Herr hat zu rechten mit den Heiden und will mit allem Fleisch Gericht halten. Die Gottlosen wird er dem Schwert übergeben, spricht der Herr. Lesen wir dazu auch im Propheten Jesaja, Kapitel 42, Abvers 13. Der Herr wird ausziehen wie ein Riese. Er wird den Eifer aufwecken wie ein Kriegsmann. Er wird jauchzen und tönen. Er wird seinen Feinden obliegen. Ich schweige wohl eine Zeit lang und ich bin still und halte an mich. Nun aber will ich wie eine Gebärerin schreien. Ich will sie verwüsten und alle verschlingen. Ich will Berge und Hügel verwüsten und all ihr Gras verdorren und will die Wasserströme zu Inseln machen und die Seen austrocknen. Aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen. Das ist der Überrest des Israels Volkes. Ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Ich will die Finsternis vor ihnen her Licht machen. Also beides geht miteinander einher. Einmal dieses gewaltige Gericht, dass nicht mehr Jerusalem unter die Füße der Heiden kommen darf. Und zum anderen diese gewaltige ewige Befreiung zum Leben mit dem lebendigen Gott. Und das ist die Zeit, von der der Herr Jesus auch in Matthäus 24 berichtete, ab Vers 27, wir haben ja schon die Verse zum Teil gelesen, da steht es, denn gleich wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, so wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Wo aber ein Aas ist, da sammeln sich die Adler, also das Gericht kommt dort auch. Bald aber nach dieser Trübsal, derselben Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohn am Himmel. Und dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels. Mit großer Kraft und mit Herrlichkeit. Beides zusammen. Diese große Kraft wird alles vernichten und zerstören, was nicht in den wahren Gottesdienst eingeführt werden kann. Und die große Herrlichkeit wird alle und alles bewahren, was sich zum wahren Gottesdienst hat umwandeln lassen und befähigen lassen. Wir haben gelesen von dem Tal, und das möchte ich uns auch noch nahe bringen, Azel, in das der Überrest fliehen wird, das Tal, das sich dann öffnet zwischen diesen gespaltenen Ölberg, ja. Dieses Wort heißt auch im Hebräischen Bet Ha'etzel. Bet Ha'etzel. Und übersetzt hat es so drei Bedeutungen. Abtrennung, Errettung und Edel. Abtrennung, Errettung und Edel. Diese drei Bedeutungen, diese drei Namen zeigen die Absicht Gottes in diesem letzten Kampf um Jerusalem, um diese Öffnung zur Flucht für Israel. Israel soll von den äußeren und inneren Feinden total getrennt werden. Abtrennung. Bet, Haus der Abtrennung. Haus der Errettung. Israel soll in den Bund der Erlösung durch das Blut Jesu hineingenommen werden. Und Edel, das Ziel der Errettung ist Heiligkeit und Gerechtigkeit. Also Haus der Abtrennung, Haus der Errettung, Haus der Gerechtigkeit, absolut edel. Dahin sollen sie zwischen diesen Bergen fliehen. Und das Ganze zusammengefasst finden wir schon in der prophetischen Aussage und der Weissagung durch den Zacharias, über den der Geist kam und er sprach genau diese Dinge aus. Könnt ihr nachlesen in Lukas 1, Abvers 68 bis 75. Da werden diese drei Dinge angesprochen. Abtrennung, Errettung und Edel, Heiligkeit und Gerechtigkeit, zu dem das Volk Israel geführt wird. Es findet also die Zusammenführung der sichtbaren und der unsichtbaren Gemeinde der erlösten Stadt zu dieser Zeit. Himmel und Erde kommen da zusammen. Unsichtbare und sichtbare Gemeinde und in der Mitte Jesus Christus, der Erlöser. Denn das hat bereits auch schon Henoch gesehen. Henoch, der mit Gott wandelte und entrückt wurde. Da lesen wir in Judas 14, und er sah den Herrn kommen und alle Heiligen mit ihm. Das ist die Zusammenführung der sichtbaren und unsichtbaren Gemeinde in Israel, Jesus Christus dazwischen. Diesen Tag der Scheidung zwischen dem Reichen der Welt und dem Reich Gottes, diesen Tag kennt Gott allein, wann er genau stattfindet. Es ist ein Tag, so haben wir gelesen, der dem Herrn bekannt ist, der nur dem Herrn bekannt ist. Es wird ein sogenannter Zwischentag sein. Wir haben gelesen, weder Tag noch Nacht. Es ist so ein Zwischentag, der nur dem Herrn bekannt ist. Kälte und Frost, und das hier sind ja Zeichen des Gerichtes. Es spiegelt die Macht und das Wesen der satanischen Herrschaft wider. Kälte, Dunkelheit. So war auch das Gericht über das Böse, über die Sünde und den Bösen auf Golgatha begleitet. Wir lesen ja in Matthäus 27, als dieses vollbracht geschah, die Erde erbebte, die Felsen zerrissen. Dunkelheit breitete sich aus über das ganze Land. Finsternis. Das war also dieser Zwischentag, so können wir sagen. Weder Tag noch Nacht. Tag der Entscheidung zwischen Licht und Finsternis. Aber so wie nach dem Zwischentag Golgatha, danach das Licht der Auferstehung Jesu von den Toten erschien, wird auch bei der Wiedergeburt des Landes und des Volkes Israel, der Wiedergeburt der Stadt Jerusalem, nach diesem Zwischentag das Licht aufleuchten. Wie haben wir gelesen? Aber um den Abend wird es Licht werden, wird es hell werden. Das ist der neue Tag des Herrn, denn aus Abend und Morgen wird ein neuer Tag. Das ist eine unglaublich schöne Herrlichkeit, die noch vor dem Volke Israel liegt und wir sie darin ermutigen dürfen, diese zu erlangen und einzunehmen. Und wir dürfen uns erfreuen an diesem herrlichen, aufgeblühten, schon im Geist aufgeblühten Tag, der dann auch sichtbar aufblühen wird. Wir werden mit Christo regieren, 1000 Jahre. Das unsichtbare und sichtbare Reich kommt zusammen. Die unsichtbare Gemeinde und sichtbare Gemeinde wird eine Einheit bilden und in der Mitte der Friedefürst Jesus zum neuen Tag. Der Abend hat noch Not und Sorge, aber der Morgen hat Friede. Ein kleiner Anstoß noch zum Nachdenken. Wie war es mit den Emmaus-Jüngern? Auf dem Wege, es war Abend, ach Herr, bleibe bei uns, denn es ist Abend geworden. War der Abend schon ein Abend der Freude? Nein. Als sie Jesus nötigten, ins Haus zu kommen, sie wussten ja nicht, dass er es war, waren sie voller Sorge. Aber um den Abend sollte es Licht werden. Denn nachdem er das Brot gebrochen war, erkannten sie. Und sagten, brannte nicht unser Herz wie Feuer, Um den Abend soll es Licht werden. Furcht und Sorge ist oft da. Aber es kommt der neue Tag mit dem Herrn. Der Streit mit den Mächten der Finsternis hat ein Ende gefunden. Alle, die auf den Herrn harren, so könnt ihr es nachlesen in Jesaja 30, 18 und 32, 17, die werden geführt werden zu einer stolzen Ruhe, zu dem Frieden, der nie mehr aufhört. Jerusalem wird befreit. Jerusalem bleibt befreit. Jerusalem wird die Herrlichkeit des lebendigen Gottes ausstrahlen für alle Nationen.